NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. November 1660. Die Gründung der Royal Society in London.
Ladies and gentlemen, may I welcome you all to the Society for its anniversary day.
Meine Damen und Herren, zum Jahrestag der Royal Society möchte ich Sie alle hier willkommen heißen. Die Royal Society wurde 1660 unter dem Schutz König Karls II. Gegründet. Daher ist dies ein besonderes Meeting. Wir beginnen das Jahr unseres 350. Geburtstags, in dem unterschiedliche Feste und Feiern stattfinden werden.
Januar 2010. Mit typisch englischem Understatement kündigte Lord Martin Rees, Präsident der Royal Society, ein wahres Mammutprogramm für das Jubeljahr an. Konferenzen, Ausstellungen, Vorträge und dann die Medien. Allein BBC4 zeichnete in 4-Stunden-Sendungen die Geschichte des Geburtstagskindes nach.
Die beginnt am 28. November 1660. Im Gresham College am Rand von London beendet der Astronom und Architekt Christopher Wren gerade einen öffentlichen Vortrag. Wie üblich zieht er sich mit einigen Gentlemen zurück. Doch diesmal diskutieren sie nicht. Es geht um mehr. Angeführt von John Wilkins und Robert Murray gründen sie die
Vereinigung zur Förderung physikalisch-mathematischer, experimenteller Gelehrsamkeit.
Das ist die Geburtsstunde der modernen Naturwissenschaft, die sich von nun an auf 2 Säulen stützt: Mathematik und Experimente. Manches Mal haarsträubende Experimente.
The group that met in Gresham's College in 1660.
Die Gruppe, die sich 1660 im Gresham College traf, interessierte sich für alles in der Natur. Sie unternahm alle möglichen Experimente bei ihren Treffen, mit Vakuumpumpen, mit Explosivstoffen, aber auch ziemlich grausige wie Bluttransfusionen. Sie interessierte sich für Reiseberichte und alles aus der neuen Welt. Gleichzeitig waren sie überaus praktisch. Nach dem großen Brand von 1666 bauten sie London wieder auf und waren so bei der Entwicklung ihrer Stadt so aktiv wie in der Wissenschaft.
Doch Neugier allein erklärt nicht, weshalb diese Gentleman-Forscher ihre Gesellschaft gerade jetzt gründen. Nach einem Bürgerkrieg zwischen Krone und Parlament, nach einem blutigen Religionskrieg, nach Abschaffung der Monarchie mit der Enthauptung Karls I., und Cromwells puritanisch-diktatorischer Republik. Und nach dem anschließenden Chaos, das erst ein frei gewähltes Parlament beendet, indem es Karl II. Zum König beruft.
Ein Neuanfang. England hat seine bis heute stabile parlamentarische Monarchie etabliert. Durch das ganze Land geht ein Aufatmen und beflügelt auch den Forschergeist unserer Protagonisten.
John Wilkins war als Schwager Cromwells Rektor des Wadham College in Oxford geworden und hatte dort Revolutionäres probiert. Forschung als Teamwork. Simon Schaffer, Historiker an der Universität Cambridge.
Wilkins war ganz wild auf, wir würden sagen, kollektive Arbeit. Für ihn hing Wissensfortschritt von Teamwork ab. Und so hatte er seit den späten 1640ern in Oxford eine außerordentlich eindrucksvolle Gruppe aus allen Forschungsfeldern versammelt.
Die Oxford Connection, unter anderem mit dem Chemiker Robert Boyle, dem Allround-Talent Robert Hooke und Christopher Wren. Gelehrte, die tatsächlich gemeinsam forschten und experimentierten. Doch mit der Rückkehr des Königs verlor Wilkins sein Amt in Oxford und nun versuchen er und seine Mitstreiter ihr Glück in London.
Und finden es im weltmännischen Robert Murray, schottischer Politiker, Diplomat, Ex-Spion und Royalist mit besten Beziehungen zum König. Der Spezialist für Festungsbau ist weit herumgekommen und dabei immer auf der Suche nach produktiven Anwendungen der Wissenschaft. Anders als seine königstreuen Kollegen, die auf ihren Landsitzen überwintert haben und sich die Cromwell-Jahre mit Amateurforschung vertrieben.
Beide, den Royalisten Murray und den ehemaligen Republikaner Wilkins, verbindet die Vision einer neuen Wissenschaft.
The ingenious and curious gentleman
Die scharfsinnigen und neugierigen Gentlemen, die diese Royal Society etablierten, liebten die Hypothese. Sie suchten das Licht der Aufklärung. In Francis Bacons Worten handelten sie mit Licht. Und sie packten die Probleme ihrer Zeit an. Die Navigation auf See, nachhaltige Forstwirtschaft und die Erkundung der neuen Welt.
Sie wollen die Welt in ein Paradies für die Menschen verwandeln, durch Wissenschaft. Eine Vision, mit der Francis Bacon, Philosoph und Politiker, gut 30 Jahre zuvor ein Modell der modernen Naturwissenschaft entworfen hatte. In seiner unvollendeten Utopie Neu-Atlantis behauptete er:
Knowledge is power.
Wissen ist Macht. Und am zuverlässigsten gewinnt man Macht durch die Kenntnis der Natur.
Folglich verleiht Bacon seiner fiktiven Bruderschaft der Naturforscher im Haus Salomons die oberste Autorität. Dieses Wissenschaftszentrum hat den Zweck,
die Ursachen des Naturgeschehens zu ergründen, die geheimen Bewegungen in den Dingen und die inneren Kräfte der Natur zu erforschen und die Grenzen der menschlichen Macht so weit wie möglich auszudehnen.
Mit einem genialen Coup legt Murray nun das Fundament für ein reales Haus Salomons. Er überredet Karl II., die neue Gelehrtenvereinigung mit verbrieften Privilegien zu adeln. Zur Royal Society of London. Schließlich kennt Murray Karls Vorliebe für chemische Experimente. Und er weiß, die Krone ist bankrott und wird sich aus den wissenschaftlichen Aktivitäten der Society finanziellen Gewinn versprechen.
Ein Irrtum. Denn die Königliche Gesellschaft zur Förderung und Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse handelt mit ganz neuen, abstrakten Werten, mit Information. Und dazu dient das wichtigste Privileg, das Imprimatur, das Recht, Schriften zu veröffentlichen, schnell und ohne Zensur.
Innerhalb weniger Jahre installiert die Royal Society eine Art Außenminister. Übrigens lange vor der Regierung. Und der holt über ein weltweites Netz von Korrespondenten Informationen ein. Er nutzt die Import- und Exportrouten der Handelskompanien, die Eroberungen der Kolonisten, sammelt rastlos Daten, Beschreibungen und Beobachtungen über die Natur und Naturphänomene. Zusammen mit den Versuchsberichten der Mitglieder präsentiert er sie der Öffentlichkeit in den Philosophical Transactions, dem Hausjournal. Die erste und älteste Wissenschaftszeitschrift, die noch heute erscheint.
Eine der ersten Publikationen war eine Studie, wie man die Forstwirtschaft so nachhaltig betreibt, dass immer genügend Eichenholz für die Flotte vorhanden ist. Und in einem der frühen Bände untersuchte der große holländische Forscher Huygens, wie man Pendeluhren präziser machen kann.
Das hilft der Astronomie und verbessert so die Navigation nach den Sternen. 1687 dann legte die Society eine Weltsensation vor, Newtons mathematische Prinzipien der Naturwissenschaft. Vielleicht das wichtigste Werk der Physik, ja der Wissenschaft überhaupt. Denn dort formuliert der geniale Physiker zum ersten Mal mathematische Bewegungsgesetze und leitet das berühmte Gesetz der Schwerkraft ab. Martin Rees.
Newton ist vielleicht die intellektuelle Nummer eins des letzten Jahrtausends. Eine absolut singuläre Figur. Er gehörte nicht zu den Gründern, dazu war er zu jung. Aber er war aktiv in der Royal Society und ab 1703 über 20 Jahre ihr Präsident. Durch Newton und andere war die Royal Society an den großen historischen Triumphen der modernen Naturwissenschaft beteiligt.
Doch gerade die Präsidenten wollten mehr als wissenschaftliche Triumphe. Sie machten Politik. Vorneweg Joseph Banks.
Ein Jahrhundert nach Newton steuerte er die Society über 40 Jahre lang in einer Art Gleichschritt zwischen wissenschaftlich-technischem Fortschritt und britischer Weltmachtpolitik. In den Korridoren der Admiralität bewegt sich der Großgrundbesitzer und Landedelmann ebenso selbstverständlich wie unter seinen Fellows. David Knight, Historiker an der Durham University.
Banks had sailed with Cook
Banks war mit Kapitän Cook in die Südsee gesegelt, davor auch nach Kanada. Er hatte sich da draußen mit Zoologie und Botanik beschäftigt. Forschungsreisen und die Navy waren ihm Herzenssache. Und Herzenssache war ihm auch das britische Empire.
Ganz selbstverständlich erschließt Banks Royal Society der englischen Wirtschaft neue Absatzmärkte und Rohstoffquellen. Um etwa die Sklaven auf der englischen Karibikinsel Jamaika billiger zu verpflegen, initiiert er eine Expedition, die den Brotfruchtbaum aus dem Südpazifik dorthin verpflanzt. Gleichermaßen nützlich scheint es ihm, britische Sträflinge als Kolonisten in die neu entdeckte Terra Australis zu exportieren.
So in a sense he became the godfather of Australia.
So wurde er gewissermaßen der Pate Australiens. Er ließ auch Merino-Schafe aus Spanien herausschmuggeln und dann mit britischen Rassen gekreuzt nach Australien verschiffen. So schuf er die Basis der australischen Wollindustrie.
Ein echter Wissenschaftsmanager und Lobbyist, der nationale Projekte startet und steuert. Aufgaben, die Society und Präsident bis heute verfolgen. Unterstützt durch die Professionalisierung der Forschung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Sie hat auch die Mitgliederstruktur völlig verändert.
That's when it's established really its modern role.
Damals fand die Society ihre heutige Rolle als Akademie führender Profiforscher. Im 20. Jahrhundert, wie auch jetzt, sind unsere Mitglieder alles hervorragende akademische Wissenschaftler. Gentlemen Amateure haben wir keine mehr unter unseren Fellows.
Gentlemen Amateurs among our fellows anymore.
Auch unter dem Präsidenten Martin Rees, der seine 5-jährige Amtsperiode dieser Tage beendet, bleibt die Royal Society ihrem alten Auftrag treu: The Promotion of Knowledge, Wissensfortschritt und Verbreitung. Allerdings in globaler Konkurrenz und globaler Zusammenarbeit. Der Konkurrenz will Martin Rees, der als Lord im englischen Oberhaus sitzt, durch bewährte Traditionen begegnen.
Als Nation hat das Vereinigte Königreich eine starke Position in der Wissenschaft. Und wir wollen unseren ganzen Einfluss nutzen, damit wir unseren Rang halten. In einer Welt, in der andere Länder ihren Einsatz erhöhen.
Die globale Zusammenarbeit begreift Rees als enorme Chance angesichts weltweiter ideologischer Kontroversen.
I like to emphasize that science is obviously the basis of our modern civilization.
Ich möchte betonen, dass die Naturwissenschaften offensichtlich die Basis unserer modernen Zivilisation sind. Ein großes kollektives Unternehmen und Teil unserer Kultur. Tatsächlich die einzige globale Kultur. Denn Atome und Moleküle etc. sind überall gleich. Rund um die Welt schauen wir auf zum selben Himmel. Menschen aller Nationalitäten und Konfessionen können diese gemeinsame Kultur teilen. Das macht sie zu einer besonderen internationalen Aktion.
Und deshalb wünscht sich der immer noch aktive Astronomieprofessor mehr Verständnis für die Naturwissenschaft.
And I think we should regard anyone as intellectually deprived.
Wir sollten jeden als intellektuell verarmt betrachten, der nicht ein minimales Feeling für die Wissenschaften besitzt und alle ihre wunderbaren Entdeckungen aus den letzten Jahrhunderten. Wir in der Royal Society wollen das Bewusstsein für unser wissenschaftliches Erbe verstärken, aber auch für alles, was die Wissenschaft uns in den kommenden Dekaden noch bringt.
Bei den Risiken und Nebenwirkungen dieser Neuerungen sieht Martin Rees die Royal Society besonders gefordert.
Ich denke, die Royal Society wird Einfluss ausüben in der Energie- und Umweltpolitik und bei den ethischen Fragen der Genetik. Überall dort können wir die öffentliche Debatte anführen. Denn immer, wenn Wissenschaft Neues anstößt, gibt es Chancen und Risiken und eventuell ethische Bedenken.
Dann also, Happy Birthday, Royal Society.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an die Gründung der Royal Society heute vor 350 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.